Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht's um einen weltbekannten Spruch, werde der du bist. Ist schon 2500 Jahre alt und steht nicht in der Bibel, sondern stammt von einem griechischen Dichter. Aber ein Satz, der es wirklich in sich hat und der heute viele Menschen bewegt. Ja, dazu passt der Sponti-Spruch, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Aber die Frage ist doch nicht nur, wie finden wir zu uns selbst, sondern welche Voraussetzungen haben wir eigentlich, wenn wir auf dem Weg zu uns selbst sind? Was sagt da die Bibel dazu? Und das ist das Thema in dieser Predigt, werde der Mensch, der du bist. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Andreas Ross. Heute geht es um den dritten und letzten Teil in der Predigtreihe Liebe dich selbst, liebe Gemeinde. In der ersten Predigt habe ich gesagt, sich selbst zu lieben gehört unbedingt zum christlichen Glauben dazu, aber manchmal stehen wir uns selbst dabei im Weg. In der zweiten Predigt ging es darum, dass uns unsere Vorstellung von Glauben auch manchmal im Weg steht. Was bedeutet es für unsere Selbstwertschätzung, wenn wir Sünder sind? Und heute, in der dritten und letzten Predigt in dieser Reihe, geht es um diesen berühmten Satz, werde der du bist. Steht gar nicht in der Bibel. Dieser Satz, der kommt von einem griechischen Dichter, der heißt Pindaros und hat vor 2500 Jahren gelebt. Bekannt ist dieser Satz bei uns eigentlich vor allem deshalb, weil der Philosoph Friedrich Nietzsche sich mit den Gedichten von Pindaros beschäftigt hat und dann auf diesen Satz gestoßen ist, werde der du bist. Und eines der letzten Bücher, die Friedrich Nietzsche geschrieben hat, hieß Ecce Homo und dem Buch hat er den Untertitel gegeben, wie man wird, was man ist. Und diese Aufforderung war in der Folgezeit dann den Menschen wirklich wichtig. Werde der du bist, werde der Mensch, der du bist, werde die Frau, die du bist, werde der Mann, der du bist. Die Idee hinter diesem Satz ist ja offensichtlich, dass es da schon einen Unterschied gibt zwischen dem, was wir in Wahrheit sind und dem, wie wir im Alltag leben. Da scheint es einen Abstand zu geben. Uns fehlt also was zum wahren Leben, wenn man diesem Satz glauben will, werde der du bist. Das hat schon was Defizitäres für uns. Und deshalb sollen wir daran arbeiten, uns erstens selbst zu erkennen und dann uns zweitens selbst zu verwirklichen, selbst zu entfalten. Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung. Das sind die beiden Bestandteile in dem Satz, werde der du bist. Also ich finde halt persönlich, passt ganz gut zu diesem Sponti-Spruch, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Der sagt eigentlich alles, finde ich. Und damit verbinden sich ganz viele Fragen, die Leute sich auch stellen. Also, was muss ich tun, damit ich mich voll entfalten kann? Wie muss ich mich verändern, dass ich mich selbst besser lieben kann? Wie gelingt mein Leben? Und manche Christen wissen, dass es immer heißt, du sollst die Gebote halten und fragen sich, wie kann ich Gottes Gebote erfüllen? Ist ja gar nicht so leicht. Und bleib ich hinter dem zurück, was Gott von mir will, was die Bestimmung meines Lebens ist? Verfehle ich meine Bestimmung bei aller Anstrengung? Das sind wichtige Fragen, aber ich sage Ihnen gleich, da hat es einige Stolpersteine dabei und da gibt es ein paar Fragen, die führen echt in die Irre. Also der ein oder andere Holzweg macht sich da breit. Deshalb will ich heute mal Schritt für Schritt vorgehen. Ich richte meinen Blick zuerst auf Gott und dann auf uns Menschen. Also deswegen frage ich zuerst, also muss ich eigentlich bei Gott auch der werden, der ich bin? Bin ich der Mensch, den Gott haben will? Und die zweite Frage dann, wie kann ich mich entfalten in der Situation, in der ich jetzt bin? Denn alles andere, finde ich, ist schöne Theorie, wenn man nicht an der Situation ansetzt, in der wir jetzt sind. Aber vorne anfangen, erste Frage, bin ich der Mensch, den Gott haben will, oder muss ich erst noch zu dem Menschen werden? Wenn Leute über den christlichen Glauben nachdenken, dann kommen sie meistens ziemlich schnell drauf, ja, Christentum, das ist ja, du darfst nicht, du sollst nicht oder du sollst das und das. Da geht es also darum, die 10 Gebote zu halten, den Nächsten zu lieben und, jetzt kommt ein Satz, den die Konfirmanden auswendig lernen müssen, diese Anweisung aus dem Micha-Buch, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. So hat es Luther übersetzt. Ist alles okay, aber wo bin ich da als der Mensch, der ich sein soll? Das sind bis jetzt alles nur Forderungen an mich. Und deswegen würde ich sagen, langsam, langsam. Die Gebote bringen uns auf die falsche Fährte. Wie Gott uns eigentlich gedacht hat, wie er uns haben will, das lesen wir nicht in den 10 Geboten oder in allen anderen Geboten, die es gibt. Das lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel, der Schöpfungsgeschichte. Und da heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Ganz berühmter Satz, die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Das heißt, Gott hat uns als lebendiges Gegenüber zu ihm geschaffen. Die Beziehung zu Gott gehört zu unserem Leben dazu. Das ist damit ausgesagt. Wir sind mit Gott auf Du und Du. Tatsächlich sagt der jüdische und der christliche Glaube, ein Mensch, der sein Leben ohne Gott lebt, schießt am Ziel vorbei. Er verfehlt sein Lebensziel. Sie merken, es kommt jetzt erstmal nicht drauf an, die 10 Gebote zu erfüllen. Das kommt viel, viel, viel später. Schauen wir doch mal, was Jesus sagt, was Jesus wollte. Jesus hat gesagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an mich und glaubt an Gott. Das ist es, was Jesus will, dass wir an ihn glauben. Glaube ist das Einzige, was Gott von uns fordert in seiner Beziehung von ihm. Und Glaube heißt ja nichts anderes als Vertrauen. Also Glaube ist Gott Vertrauen. Darum geht's. Und der Clou ist, dass wir das nicht mal selbst hinkriegen müssen, sondern Gott schenkt uns das Vertrauen zu ihm, den Glauben an ihn. Deswegen können wir echt ganz beruhigt beten, Gott, ich will an dich glauben. Hilf meinem Unglauben. Schenk mir den Glauben an dich und schenk mir neu das Vertrauen auf dich. Mehr verlangt Gott nicht von uns, und was er von uns verlangt in dieser Hinsicht, schenkt er uns selbst. Gott sagt also nicht zu uns, jetzt werd erstmal anständig. Jetzt lass dich erstmal konfirmieren. Jetzt erfüll erstmal die Gebote. Es wird erstmal der Mensch, den ich mir vorgestellt habe, und dann reden wir weiter. So redet Gott nicht mit uns. Er bringt keine Forderungen dieser Art. Er sagt nur, vertrau mir und lass dir dein Vertrauen zu mir von mir selbst schenken. Sehen Sie, Gott stellt keine Bedingungen. Er sagt nicht zu uns, bring erstmal dein Leben auf die Reihe. Okay, wir denken, ja, ich will Gott vertrauen, aber das muss doch einen Unterschied im Leben machen, oder? Ich meine, ich muss mich dann doch verändern. Muss ich mich nicht erst anstrengen, dass mein Leben gelingt? Und dann kommt manchmal das Gebet, Gott, hilf mir, dass ich sein kann, der ich bin. Hilf mir, dass mein Leben gelingt. Und ich sage, Vorsicht, Falle. Holzweg. Die Vorstellung vom gelingenden Leben ist gar nicht so christlich, wie sie tut. Von Gottes Seite aus bedeutet der Satz, werde der du bist, einzig und allein nur vertrau mir. Gott fordert nicht mehr. Unser Leben muss nicht erst gelingen. Unser Leben ist schon gut. Gut genug für Gott. Gott sagt zu niemandem von uns, du musst dich erst noch entfalten. Du musst dich erst noch selbst verwirklichen. Gott ist nicht so hart wie wir. Gott sagt zu keinem kranken Menschen, dir fehlt leider die Hauptsache, nämlich gesund sein, Pech. Er sagt vielmehr zu einem kranken Menschen, du bist okay, du bist vollwertig. Dein Leben muss nicht erst gelingen. Für mich ist dein Leben okay so. Wenn eine junge Mutter aufgerieben wird zwischen ihren Kindern, die jeden Tag einen neuen Virus mitbringen aus dem Kindergarten und aus der Schule und so alle Krankheiten durchmachen, die gerade unterwegs sind im Dorf, und ihrer Verwandtschaft und ihrem Ehemann und den Freundinnen, dann sagt Gott nicht, hey, du musst dich jetzt aber erstmal selbst verwirklichen. Nö. Er sagt vielmehr, du bist okay, du bist wertvoll für mich. Dein Leben muss nicht erst noch gelingen. Es ist okay. Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Ja, wir haben vielleicht gerade eine heftige Phase. Und wir mögen leiden unter den Umständen unseres Lebens. Und vielleicht sind wir sogar unzufrieden mit unserer Beziehung zu Gott. Aber Gott sagt zu uns, hey, ich habe dich so lieb, wie du bist. Du musst dich nicht noch erst verwirklichen. Dein Leben muss überhaupt gar nicht erst noch gelingen. Es ist schon okay so, wie es ist. Jesus hat doch nicht gesagt, selig sind die geistlichen Überflieger, sondern Jesus hat gesagt, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und ich denke mal, die geistlich Armen, damit hat er uns gemeint, das sind wir. Gott macht keinen Druck auf uns und dass wir uns entfalten. Und wir sollten uns auch von niemand anderem einreden lassen, unser Leben sei defizitär. Da würde uns was fehlen. Unser Leben hätte nicht genug Glitzer. Bei unserem Leben stimmt die Work-Life-Balance nicht. Lassen wir uns von niemand einreden, wir könnten viel mehr Geld und viel mehr Erfolg haben, wenn wir uns erstmal selbst verwirklichen. Glaube ich nicht dran. Lassen wir uns nicht unter Druck setzen von diesen Standardfotos im WhatsApp-Status und auf Insta. Gell? Kennen Sie alle, Sie wissen, wie man leben muss. Wochenende im Wellnesshotel, Foto-Inszenierung, vorne im Vordergrund der Longdrink und dann hinten die hochgelegten Beine. So müssen wir uns zeigen, dass wir es verstanden haben, dass wir wissen, wie andere sich denken, dass unser Leben aussehen soll. Naja, Gott ist anders. Gott sagt zu uns, du bist genau der Mensch, den ich haben will. Du musst nicht erst noch werden, wer du bist. Du bist gerechtfertigt aus Glauben. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, finde ich, die den Druck rausnimmt und uns doch einigermaßen entspannt. Gott ist so klar in dieser Sache. Ich weiß, damit ist noch nicht alles gesagt. Wir haben ja auch unsere Ansprüche an unser Leben. Ich sage ja auch, ich möchte mich selber besser kennenlernen, möchte mich besser entfalten. Vielleicht sagt man zwar, ich bin unzufrieden mit meiner jetzigen Situation. Es gab Leute, die haben schon mal gesagt, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Und deswegen frage ich nun weiter. Die zweite Frage, wie kann ich mich entfalten in der Situation, in der ich jetzt bin? Wie kann ein Mensch sich in dieser Situation entfalten? Naja, das ist schon trickreich, finde ich. Ich habe mal mit einem Mann geredet, so um die 40, Familienvater, zwei kleine Kinder. Und der hat zu mir gesagt, seit das zweite Kind da ist, beachtet mich meine Frau kaum noch. Ich laufe irgendwie nebenher. Die Frau bekommt jeden Tag ihre Streicheleinheiten, die kuschelt mit den Kindern. Mehr braucht ihr denn auch nicht. Und dann meint er, mit meinem Bedürfnis nach Nähe und nach Zärtlichkeit, da bleibe ich gerade im Regen stehen. Überhaupt, ich bin irgendwie gerade nur noch Nebensache. Naja, so geht's manchem jungen Vater. Und dann hat er sich überlegt, Bin ich hier noch richtig? Ist das mein Platz? Und hat zu mir gesagt, hey, das kann es doch nicht gewesen sein. In meinem Leben muss es doch mehr geben als das. Was soll ich tun? Und dann hat er viel überlegt, die ganzen Fragen, die ihn da umgetrieben haben. Ist das das Leben, das ich mir vorgestellt habe? Aber ich liebe doch meine Frau, wie kann ich denn die Beziehung zu meiner Frau leben? Ja, und ich bin doch auch der Vater meiner Kinder, ich will doch da sein für meine Kinder, kann doch nicht weggehen. Das ist etwas Schmerzhaftes in meinem Beruf. Nicht alle Paare, die ich getraut habe vor dem Traualtar, sind noch zusammen. Bei einem Paar war es so, als das erste Kind kam, hat er die Sachen gepackt und ist gegangen, weil irgendwie so hat er sich es nicht vorgestellt. Aber der Mann, mit dem ich gesprochen habe, dieser Familienvater, der hat wirklich hin und her überlegt. Und da sehen Sie jetzt, plötzlich werden diese drei Punkte wichtig. Auf dem Handzettel und auf dem Plakat zu dieser Predigtreihe stand ja, liebe dich selbst, aber liebe, dich selbst. Und da merkt man, das ist offensichtlich eine Kurzversion. Da gibt es von diesem Satz noch eine Langversion, die heißt das Doppelgebot der Liebe. Und das heißt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da sind ja drei Beteiligte, gell? Gott, mein Nächster, ich selbst. Sind drei Beteiligte. Und dreimal geht es um Liebe. Es geht um Beziehungen. Und wenn es Gott betrifft, geht es auch um die Verantwortung, die wir vor ihm haben. Und diese Punkte sind wichtig, diese drei Punkte. Gell? Eigentlich geht es um Selbstverwirklichung, es geht um Beziehungen und es geht um Verantwortung. Um diese drei Werte. Und jetzt sage ich mal christlich gesprochen, Selbstverwirklichung, ja, auf jeden Fall gehört dazu. Aber es kann nie allein um Selbstverwirklichung gehen. Nirgendwo in der Bibel steht dieses Gebot für sich allein, liebe dich selbst. Das gibt's nicht. Selbst in unserem Satz ist das ja praktisch angehängt, sage ich jetzt mal. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieser Satz heißt Doppelgebot der Liebe, obwohl es um drei Personen geht. Gott, mein Nächster, ich selbst. Trotzdem heißt es Doppelgebot der Liebe. Also das Gebot, sich selbst zu lieben, steht nirgendwo im christlichen Glauben für sich allein. Es geht immer auch um die Beziehung zu den anderen. Es geht immer auch um Verantwortung. Drei Werte, sich selbst entfalten, vertrauensvolle Beziehungen leben und Verantwortung wahrnehmen. Das sind drei ganz wichtige Werte. Und wissen Sie, dieser Familienvater, der hat sich im Grunde das alles durch den Kopf gehen lassen. Gell? Also wenn er sich überlegt hat, ist das das Leben, das ich mir vorgestellt habe? Das ist Selbstentfaltung. Wie ist das mit der Beziehung zu meiner Frau? Da geht es um Beziehungen. Und ich will doch für meine Kinder da sein. Da geht es um Verantwortung. Das sind genau diese drei Werte. Und wissen Sie, der Knackpunkt ist, es kommt darauf an, wie wir diese Werte anordnen, welcher Wert für uns wichtiger ist als andere. Diese drei sind niemals gleich wichtig. Das hängt von der Lebenssituation ab und von anderem. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn ich so im christlichen Glauben hin und her überlege, denke ich, Beziehungen und Verantwortung ist grundsätzlich mal wichtiger als Selbstentfaltung. Ist eine grundsätzliche Aussage, gell? Aber das hängt von der Situation ab, das hängt vom Lebensalter ab. Also der Familienvater hat das übrigens so für sich entschieden. Die zwei haben sich zusammengesetzt, haben viel miteinander geredet, sind sich wieder näher gekommen, haben einen gemeinsamen Weg gefunden. Hat mich dann natürlich gefreut. Aber wie gesagt, es ist eine Frage der Lebenssituation und verschiedene Lebensalter haben unterschiedliche Schwerpunkte. Es ist nicht alles zur gleichen Zeit gleich dran. Also gucken wir mal die jungen Leute an, gell? So zwischen 15 und 25, falls da jemand hier ist in diesem Alter. Ja, würde ich sagen, sich selbst verwirklichen, sich selbst erkennen und selbst verwirklichen, würde ich ruhig mal an Platz 1 setzen. Verantwortung hat man noch nicht so arg viel in dieser Lebenssituation. Also, geht ein Jahr nach Australien. Reist mit dem Zug durch Europa. Als ich noch klein war oder noch jung war, hieß das Interrail oder irgendwie so. Heute heißt es, genießen Sie Ihr Leben in vollen Zügen. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Genau die richtige Lebenszeit. Gell? Oder denken wir mal an die Frage, was mache ich denn beruflich? Also für mich ist das jetzt so ziemlich klar, aber wenn man so im jungen Alter ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass junge Leute sich nicht genug überlegen, was eigentlich in ihnen drinsteckt, was eigentlich ihr Ding ist. Ich glaube, dass junge Leute da meistens zu wenig Hirnschmalz reinsetzen, um sich selbst da zu erkunden. Gut, dass es, und da kommt man nämlich auch nicht so leicht drauf, gell? Gut, dass es Leute gibt wie den Andi Salzer, der ja schon oft in Hildritzhausen war, die einen da beraten, der ist ein Coach in diesen Dingen und ich staune echt, wenn er mit jungen Leuten da unterwegs ist und die berät, was steckt denn da drin, was dann rauskommt. Ja? Ich habe von Andi Salzer Berufsbilder kennengelernt, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Ja? Natürlich, Kinderkrankenschwester wusste ich auch schon, Musical-Darstellerin wusste ich auch schon, aber Auftragskünstlerin, das war mir nicht bewusst. Da ist eine junge Frau, ich habe die Bilder selbst gesehen, stellen Sie sich mal vor, die zeichnet Tiere wie fotografiert. So kann die zeichnen. Und die hat sich jetzt selbstständig gemacht als Auftragskünstlerin, der sage ich, zeichne mal einen Goldfisch und dann macht die das. Und die sind so tolle Bilder, die da rauskommen. Also es ist gut bei der Berufswahl und Findung genau hinzuschauen, was ist denn mein Ding? Man macht gern das, was die anderen machen, aber das ist nicht immer das Richtige. Lieber mal mehr in sich reinhorchen. Also das ist die Situation junger Leute. Wenn man eine Familie hat, ist das schon wieder ganz anders. Da steht Selbstverwirklichung nicht an erster Stelle. Ich würde ja sagen, bei jungen Familien, da steht Überleben an erster Stelle. Aber, habe ich vorhin gesagt, aber auch wenn jemand 40 oder 50 ist und Single ist, dann überlegt der Mensch sich ja auch, was ist mein Beitrag zum Wohl der Gemeinschaft? Da will doch niemand sein Leben für sich allein leben. Da gibt es Besseres. Da will man mit Freunden unterwegs sein, Beziehungen pflegen oder auch zur Verwandtschaft. Es kommt immer darauf an, in welcher Situation wir sind, in welchem Lebensalter und wie wir die Werte, die uns wichtig sind, dann gewichten. Was wir auf Platz 1 setzen, auf Platz 2, auf Platz 3 und dann irgendwann auf Platz 17. Wir haben Verantwortung vor Gott. Wir leben in einer Gemeinschaft als Christen. Deswegen wert Beziehungen, vertrauensvolle Beziehungen. Selbstverwirklichung gibt es da auch wichtig, aber oft steht er erst auf Punkt 3. Ich sage nicht, dass das kein Thema ist für uns Christen, die Selbstverwirklichung. Oh nein, das ist ein Thema, ein wichtiges Thema, gerade bei jungen Leuten. Gell? Um sich selbst verwirklichen zu können, muss man sich erstmal selbst kennenlernen. Das ist ein langer Prozess. Und Jesus will, dass wir das volle Leben haben. Hat er ja selbst gesagt. Er hat mal sich mit einem guten Hirten verglichen und hat gesagt, ich bin gekommen, damit meine Schafe das Leben haben und volle Genüge. Oder in moderneren Übersetzungen, Leben im Überfluss. Frage an Sie. Haben Sie das volle Leben? Haben Sie dieses Leben im Überfluss? Leben zur vollen Genüge? Naja, Ihr Leben mag Ihnen mickrig vorkommen vielleicht oder sehr unvollkommen, beileibe nicht zufriedenstellen. Aber was Jesus sagt, das gilt. Sie haben das volle Leben. Ihr habt das Leben im Überfluss. Okay, wir sind nicht besonders reich und wir können auch nicht tun und lassen, was wir wollen. Wenn man das mit Leben im Überfluss meint, das meint Jesus aber nicht. Wenn Jesus sagt, ich gebe ihnen das Leben, dann sagt er, dass das wahre Leben in Christus, das ist gemeint. Also mit Gott leben, verbunden sein mit Gott, dass wir Gott vertrauen können, dass Jesus unser guter Hirte ist, dass Jesus uns erlöst hat, dass Gott uns zur Freiheit berufen hat. Wie wertvoll ist das denn? Dass wir in der Hoffnung leben auf das ewige Leben und dass immer wieder etwas von dieser Hoffnung aus Gottes ewigem Reich in unseren Alltag hineinscheint. Das ist das volle Leben. Das ist das, was Jesus uns schenkt. Denk Sie doch mal an die Schriftlesung von vorher. Also in der Lutherübersetzung heißt dieser Satz, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Die sind dabei, die haben das. Wir haben vorhin gehört, der Geist, den ihr empfangen habt, der macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet, sondern er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Wir gehören mit Gott zur Familie. Wir gehören mit ihm untrennbar zusammen. Und von seiner Seite aus besteht dieser Bund ewig, weil auf Gott ist Verlass. Mit Gott zu leben bedeutet Freiheit für uns. Paulus hat mal geschrieben, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und die Gefahr, die Paulus sieht, die ist die, dass wir immer wieder dazu neigen, die Freiheit, in der wir leben, von selbst aufzugeben. Klingt komisch, ist aber so. Der Satz, den ich gerade eben zitiert habe, der geht ja noch weiter. Der fängt an, zur Freiheit hat euch Christus befreit. Und dann schreibt Paulus, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Dass wir immer wieder in diese Unfreiheit zurückfallen, das ist das Problem. Und deswegen ermahnt uns Paulus, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Steht im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 25. Ganz zentraler Satz. Also mit anderen Worten, wenn wir doch nun wirklich durch den Geist leben, dann lasst uns auch im Einklang mit dem Geist sein. Das klingt ganz ähnlich wie werde, der du bist, weil da eine Aussage zusammensteht, der du bist, und eine Aufforderung, werde. Also, die Aussage, wir leben wirklich durch den Geist, das ist so. Und dann die Aufforderung, lasst uns im Einklang mit dem Geist sein. Das heißt, wir stehen vor der Aufgabe, die Freiheit, die wir als Christen haben, in unserer Lebenspraxis umzusetzen. Das ist die Aufgabe der Entfaltung. Das geht nicht von allein, das braucht Anstrengung, das ist manchmal echt ein Kampf. Und wir leben oft unter den Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Machen uns Sorgen, obwohl Gott sagt, lege deine Sorgen auf mich. Nur als Beispiel. Oder anderes Beispiel, Gott hat uns allen Begabungen geschenkt. Und alles, was Gott uns schenkt, was Gott uns gibt, das muss ich mal ganz ehrlich sagen, das dient einem Ziel, nämlich dem Wohl der Gemeinschaft. Dass wir uns also mit dem, was wir drauf haben, einbringen. Natürlich nach unseren Kräften und nicht über Gebühr, ist ja logisch. Aber dass wir unser Leben nicht für uns selbst leben. Wir haben die innere Freiheit, uns zu verschenken. Und das hinzukriegen, das ist die christliche Variante von werde, der du bist. Das geht oft im Alltag unter. In den Lebensumständen, die wir so haben, ist manchmal auch wirklich ein Kampf, ich habe es gesagt. Da ist zum Beispiel die junge Mutter, die entdeckt, dass sie eigentlich sehr gut schreiben kann, also schriftstellerisch drauf ist und das auch wirklich gern macht. Aber als junge Mutter hat sie so gut wie keine Zeit dafür. Es kommt für sie überhaupt gar nicht in Frage, jetzt zu sagen, ich will alles hinter mir lassen, ich ziehe mich zurück und lebe mein Leben allein in einer Hütte im Wald und schreibe. Kommt für sie überhaupt gar kein Thema für sie. Lieber lässt sie ihr Schreibtalent ungenutzt und widmet sich ihrer Familie. Das ist der Alltag, das ist die Wirklichkeit. Ist doch aber auch nicht gut, oder? Hat sich mit ihrem Mann zusammengesetzt und sie haben gerungen, war aber echt nicht leicht, hat alle Kraft gekostet, eine gemeinsame Lösung. Sie haben es aber tatsächlich geschafft, dass sich die Mutter jetzt Zeit rausschnitzen kann, Nachmittag in der Woche oder mal 2 Stunden an bestimmten Nachmittagen, wo sie sich zurückziehen kann und schreiben kann und diese Ruhe hat, die sie da braucht zum Schreiben. Werde, die du bist. Sehen Sie, wenn es darum geht, werde der Mensch, der du bist, dann haben wir echt gute Voraussetzungen. Weil nämlich von Gottes Seite aus dieser Satz, werde, der du bist, einzig und allein nur das heißt, vertrau mir. Mehr fordert Gott nicht von uns. Und der Clou ist, das Vertrauen zu ihm schenkt Gott uns auch noch selbst. Gott macht keinen Druck auf uns. Er nimmt uns an und dann können wir weitergehen. Und der Ausgangspunkt beim Weg zu uns selbst, das würde ich sagen, ist die Freiheit, die Gott uns geschenkt hat, die Freiheit, zu der er uns berufen hat. Lassen Sie uns in dieser Freiheit leben und nicht von irgendwelchen anderen Leuten wieder vorschreiben, wie es zu laufen hat und uns in die Unfreiheit treiben. Und wenn wir auf dem Weg sind zu uns selbst und diesen Weg suchen, dann denke ich, ist das niemals eine Sache nur zwischen mir allein und meinem Gott. Nein, das ist eine Sache in Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen und in der Verantwortung für Gott. Das gehört zusammen. Und das ist eine spannende Entdeckungsreise, die da ansteht. Und ich sage Ihnen, es gibt niemanden hier in der Kirche, der mit dieser Entdeckungsreise schon fertig ist. Werde der Mensch, der du bist. Amen.